Lassen Sie uns nun die Festung genauer besichtigen. Wenn man die vor kurzem erneuerte gepflasterte Seepromenade entlang geht, sieht man das imposante Kastell von Paphos am Ende des malerischen Hafens, jenseits der kleinen Fischerboote und der wenigen Schiffe. Wir nähern uns dem Kastell, indem wir auf dem Fußweg zwischen den Fischtavernen und Läden hindurchgehen und kommen dann zum Burgplatz, an dem, unverwüstlich und rechteckig, das viereckige Kastell aus Kalksteinblöcken steht. Deutlich sieht man den Aufbau hoch in der Mitte der Dachterrasse sowie den überdimensionalen Eingang in der Mitte mit der Steinbrücke davor. Wenn wir weiter nach rechts schauen, sehen wir den Burggraben mit Wasser gefüllt, besonders während der Wintermonate. Der Burggraben weitet sich nach rechts aus bis zu einem neuzeitlichen kleinen Amphitheater. Auf der anderen Seite, 50 Meter nach links, bemerken wir im Meer die Ruinen eines zweiten mittelalterlichen Turms. Ein Fußweg führt uns zu den Ruinen einer frühchristlichen Basilika der Panagia Limeniotissa. Auffällig wegen ihrer weißen Farbe ist die Marmorplatte über dem Eingang des Kastells mit der sich abhebenden Inschrift. Sie bezeugt die Renovierung des mittelalterlichen Kastells während der Osmanenherrschaft. Die Inschrift besagt Folgendes: Mit göttlicher Gnade hat der ehrbare Ahmed Paschas Hafiz, das heißt, der den Koran auswendig kennt, des wahren Korans diese Festung von Paphos gebaut und hat ein gutes religiöses Werk vollbracht, nämlich diese sehr stabil gebaute Festung. Möge Gott ihren Bauherrn segnen, sagte Attalis, Name des Verfassers der Inschrift, 1592. Wie schon früher erwähnt, war Ahmed Paschas Gouverneur von Zypern und später von Alexandrien. Vielleicht gibt es deshalb auch in Alexandrien eine ähnliche Festung. Die Festung in ihrer heutigen Form ist relativ gut erhalten. Sie ist 33 Meter lang und 1700 Meter breit. Sie hat zwei Stockwerke und eine Höhe von 21 Meter. Die Dachterrasse ist von einer 2 Meter hohen Mauer umgeben, die in bestimmten Abständen von Schießscharten unterbrochen ist, von denen aus die Verteidiger der Festung schossen. Die Schießscharten wurden mit Kanonen besetzt, was vom spanischen Reisenden Ali Bey 1806 bestätigt wird. Auf der Dachterrasse sieht man den Aufbau, der 4,5 Meter hoch ist und eine Fläche von etwa 13 mal 7 Meter umfasst. Wenn wir in die Denkmalstätte eintreten, befinden wir uns in einem geräumigen, kreuzförmigen Korridor. Auf der waagrechten Achse ragen zwei Öffnungen von Ziehbrunnen hervor, die früher als Wasserspeicher dienten. An beiden Enden der waagrechten Achse, links und rechts, sieht man zwei Lichtschächte und zwei gleiche Flügel. Im Untergeschoss gibt es vier dunkle, feuchte und sonnenlose Räume, die vom Korridor aus zugänglich sind. Während der Osmanenherrschaft dienten sie als Gefängnis für Schwerverbrecher. Als die Engländer die Insel 1878 einnahmen, benutzten sie die Festung als Salzlager der Regierung, bis das Salz 1935 in eines der Zollgebäude verlagert wurde. Von da an wurde die Festung zur Denkmalstätte erklärt. Wenn man die Steintreppe benutzt, die sich genau gegenüber dem Eingang neben dem Wächterhäuschen befindet, kann man die insgesamt 31 Stufen aus Stein und Holz hinaufsteigen, um auf die Dachterrasse und zum Aufbau zu kommen. 12 kleine Kanonen beschützten einst die Zinnen der Festung. Sie wurden 1978 in die Türkei transportiert. In der Mitte der Dachterrasse gibt es drei kleine Räume mit Fensteröffnungen. Das erste Zimmer, von links beginnend, war ein Gebetsraum, während in den beiden anderen die Wache untergebracht war. Zur Zeit der Türkenherrschaft lebten hier ungefähr 50 Soldaten. Eine weitere Treppe mit 16 Steinstufen in der Nähe des linken Zimmers führt zum höchsten Punkt der Festung. Von dort aus hat man eine Rundumsicht. Die Wachsoldaten konnten jede Bewegung in einem weiten Umkreis verfolgen und eventuelle feindliche Schiffe entdecken, um unangenehmen Situationen vorzubeugen. Heutzutage kann der Besucher das endlose blaue Mittelmeer bewundern, und der Blick reicht bis zur Insel Agios Georgios in der Bucht von Beja. Auch sieht man von dort oben die modernen Hotels, die sanften Hügel, die hinter der Stadt liegen und die grüne Ebene, die sich bis nach Kuklia ausbreitet. Die reizvolle Mischung von Berg und Meer ergibt eine bezaubernde Aussicht über diese malerische Landschaft. Das Kastell von Paphos wird seit 1999 auch als reales Bühnenbild für die Inszenierung einer Oper benutzt. Sie wird im Rahmen des Paphos Aphrodite Festivals von der Stadt Paphos, drei Nachbargemeinden und verschiedenen Sponsoren alljährlich im September aufgeführt. Bis jetzt waren es folgende Opern: Aida, Carmen, Nabucco, Torba de Grieg, Turandot, Tosca, Rigoletto, La Traviata, Un ballo di maschera, Il Trovatore, Madame Butterfly, Lakmé, La Bohème, Hoffmanns Erzählungen. Weitere bemerkenswerte Denkmalstätten im Bereich von Kato Paphos, die in die Liste des Kulturerbes der UNESCO aufgenommen wurden, sind: der archäologische Park, in dem man unter anderem die vier Villen aus der Römerzeit Haus des Orpheus, des Theseus, des Aeon, des Dionysos besuchen und die einmaligen Mosaikböden bewundern kann. Dahinter sehen wir den Leuchtturm, der während der Britenherrschaft gebaut wurde, dort, wo sich im 4. Jahrhundert vor Christus die Akropolis der hellenistischen Stadt Paphos befand. Neben dem Leuchtturm finden wir das Asklepion, das Odeon, antikes Theater und den Marktplatz, sowie die Reste des byzantinischen Kastells der 40 Säulen, das seinen Namen von den vielen Trümmern der Granitsäulen bekam, die früher das Gebiet prägten. Lassen Sie uns etwas bei dieser Denkmalstätte verweilen, da es dieses Kastell war, das durch das Kastell Paphos ersetzt wurde. Es wurde wahrscheinlich während der letzten Jahrzehnte des 7. Jahrhunderts nach Christus gebaut, um die Stadt Paphos und den Hafen vor den arabischen Überfällen zu schützen. Zusammen mit den zwei früheren Kastellen am Hafen und der Stadtmauer bildeten sie die wesentlichen Befestigungsanlagen, welche die Stadt Paphos und die Umgebung in schwierigen Zeiten schützten. Das Kastell der 40 Säulen wurde 653 bis 54 durch arabische Überfälle zerstört und einige Jahre später wieder aufgebaut. 688 nach Christus wurde es im Rahmen eines Entmilitarisierungsabkommens zwischen Byzanz und den Arabern abgerissen. 1965 nach Christus wurde es aber erneut von den Byzantinern aufgebaut und später an Richard von Löwenherz übergeben. Die Lusignans nahmen Ende des 12. Jahrhunderts einige Veränderungen vor und 1222 nach Christus wurde es endgültig von einem Erdbeben zerstört. Außerhalb des archäologischen Parks, in etwa 850 Meter Entfernung nordöstlich des Kastells, befindet sich die Säule des Apostels Paul, die Ruinen der gotischen Kirche und der frühchristlichen Basilika der Panagia Chrysopolitissa. Diese Kirche war das erste Besuchsziel des Papstes von Rom nach seiner Ankunft in Zypern am 4. Juni 2010, während seiner Reise auf den Spuren des Apostels Paul. Wenn wir etwas weiter nach Norden gehen, finden wir das antike Theater von Paphos. Etwa 2,5 Kilometer nordwestlich vom Kastell kommen wir zu einer weiteren Denkmalstätte aus der hellenistischen Zeit, die auch in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde. Es handelt sich um die Königsgräber, einst die Nekropole, Totenstadt des antiken Neu-Paphos, das um das 4. Jahrhundert vor Christus gegründet wurde. Für Wanderfreunde gibt es einen Fußweg entlang des Meeres, der am archäologischen Park beginnt und bis zu den Königgräbern reicht. Vergessen Sie nicht, wenn Sie das nächste Mal nach Paphos kommen, dem beliebtesten Reiseziel Zyperns der letzten Jahre, am malerischen Hafen Halt zu machen und dem Kastell einen Besuch abzustatten. Und wenn Sie das Meer lieben, können Sie eine kurze Bootsfahrt unternehmen oder einfach in den bequemen Stühlen eines Cafés einen Drink genießen, während Sie zum Horizont schauen, dorthin, wo das Blau des Himmels und das Blau des Meeres ineinander fließen.